Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Freitag, der 10. Dezember. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen: Pfarrer mit neuen Arbeitsbedingungen. Der Kanton Bern will das Landeskirchengesetz revidieren. Wo die Welt Berndeutsch lernt, multikulturelles Bümplitz in der Kita. Und Bildungsmotor fördert Chancengleichheit, außerschulische Betreuung für Kinder und Eltern. Amik Chayen Mackay, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der iranische Journalist Abdolreza Tajik ist der Journalist des Jahres. Tajik ist Mitglied des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger und sitzt bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres im Gefängnis. Er arbeitete zuvor als politischer Redakteur bei Zeitungen, welche die iranischen Behörden geschlossen haben. In seinen Artikeln schrieb er regelmäßig über Verstöße gegen das Recht auf freie Rede und berichtete über Festnahmen von Journalisten. Die Auszeichnung Journalist des Jahres wird jedes Jahr von der Organisation Reporter ohne Grenzen, ROG, vergeben. Zum Medium des Jahres hat ROG das somalische Radio Radio Shabelle gewählt. Der Sender ist einer der bekanntesten privaten Radiosender in Somalia. Laut ROG sind die Mitarbeiter ständiger Gewalt und regelmäßigen Drohungen ausgesetzt. Der Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte wurde in diesem Jahr zum 19. Mal verliehen. Die internationale Jury bestand aus Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Der Klimagipfel in Cancun geht dem Ende entgegen und die 190 Staaten ringen um einen erfolgreichen Abschluss des Gipfels. Denn das Kyoto-Protokoll läuft 2012 aus und es braucht ein Nachfolgepapier, um das Klima zu schützen. Verschiedene Arbeitsgruppen versuchen, zu einer Einigung zu kommen. Streit gab es vor allem darüber, wie verbindliche Ziele zur Einsparung von Treibhausgasemissionen festgelegt und kontrolliert werden können. Japan bekräftigte, ein Nachfolgeabkommen alleine sei kein effektiver Weg, um den Klimawandel zu bekämpfen. Japan wolle auch mit den USA, China und anderen Ländern zusammenarbeiten. Es gebe aber noch keinen Konsens darüber, was ein rechtlich bindendes Abkommen sei. Auch der deutsche Umweltminister sagte, es sei ein weit verbreitetes Missverständnis, dass das Kyoto-Protokoll das entscheidende Instrument sei, um dem Klimawandel zu begegnen. Der Gipfel soll in der Nacht auf morgen enden, es kann aber sein, dass der Gipfel um einige Stunden verlängert wird. Die zum Tode verurteilte Iranerin Sakineh Mohammad Yazdiani ist doch nicht freigelassen worden. Das meldete das staatliche iranische Fernsehen. Dort hieß es auch, gegenteilige Angaben seien, Zitat, Teil einer großen Propagandakampagne westlicher Medien. Gestern hatte die Sprecherin des Komitees gegen die Steinigung gesagt, sie habe Informationen, wonach Yazdiani, ihr Sohn und ihr Anwalt frei seien. Yazdiani war vor 4 Jahren zum Tod durch Steinigung verurteilt worden. Dies wegen der angeblichen Verwicklung in den Mord an ihren Ehemann und wegen mehrfachen Ehebruchs. Die Verurteilung wegen Mordes wurde danach in 10 Jahren Haft umgewandelt, die Todesstrafe wegen Ehebruchs jedoch im selben Jahr bestätigt. Der Fall hatte international für großes Aufsehen gesorgt. Wenn heute der Friedensnobelpreis verliehen wird, bleibt der Stuhl des Preisträgers Liu Xiaobo leer. Der chinesische Dissident sitzt in Haft und seine Frau steht unter Hausarrest. Der Sekretär des Nobelpreiskomitees sagt, der leere Stuhl symbolisiere, wofür Liu den Preis erhalte. Der 54-jährige Liu wurde wegen Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt zu 11 Jahren Haft verurteilt. Die demokratischen Kräfte in China werden bei der Nobelpreisfeier durch 40 Mitglieder der exilchinesischen Dissidentengemeinde vertreten sein. In China wird indes verhindert, dass die Preisübergabe im Land via Fernsehen oder Internet zu sehen sein wird. Die chinesische Regierung ließ ausländische Fernsehsender blockieren. Sowohl der US-Nachrichtensender CNN als auch die britische BBC wurden abgeschaltet. Der Zugang zu den Internetseiten beider Sender sowie zu einem norwegischen Sender sind blockiert. Zum ersten Mal gibt es ein eigenes Lexikon über die Geschichte der rätoromanischen Schweiz. Das Lexikon heißt Lexikon Historique Rhétique und beinhaltet über 3000 Beiträge in der Schriftsprache Romansch Grischun. Die Neuerscheinung ist eine Teilausgabe des historischen Lexikons der Schweiz. Im Lexikon geht es vorwiegend um die rätoromanischen Gebiete im bündnerischen Raum. Das Lexikon sei nicht einfach ein Bündner Kantonslexikon, sondern ein Nachschlagewerk zur Geschichte des rätischen Raumes mit einem besonderen Augenmerk auf die über 100-jährige Geschichte des rätoromanischen Kulturkreises, das schreibt die Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz. Der Gratis-Velo-Verleih Bern-Rolt hat dieses Jahr so viele Velos ausgeliehen wie nie zuvor. 14.000 Fahrräder wurden im laufenden Jahr vermietet. Das sind fast 40% mehr als letztes Jahr, wie die Stadt Bern schreibt. Fast ein Drittel der Velos haben sich Touristinnen und Touristen ausgeliehen, ein Drittel waren Schweizer Feriengäste und ein Drittel in Bern lebende Menschen. Der Veloverleih Bern-Rolt gibt es seit 12 Jahren. Er wird vom Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern betrieben. Zwei der drei Veloverleihstationen haben von Mai bis Oktober geöffnet. Der Veloverleih am Milchgässli ist das ganze Jahr durch geöffnet. Der Blick aufs Wetter: heute bleibt es wechselnd bewölkt. Mit vereinzelten Schneeflocken wird es im Flachland maximal 1 Grad. Morgen kann es bei bis zu 3 Grad im Flachland einige Sonnenstrahlen geben. Der Sonntag zeigt sich dann bei bis zu 3 Grad mit viel Nebel und am Montag ist es wechselnd bewölkt mit einigen Schneeflocken. Bei minus 3 Grad geht die Biese.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Im Kanton Bern gibt es keine Trennung von Staat und Kirche. Wir haben vor 2 Wochen darüber berichtet. So sind zum Beispiel Pfarrer nicht von den Kirchgemeinden, sondern vom Kanton angestellt. Das geht zurück auf einen Vertrag aus dem frühen 19. Jahrhundert. Damals übernahm der Staat Bern die Güter der Kirche, verpflichtete sich aber dazu, die Pfarrer zu entlöhnen. Geändert werden soll das vorläufig nicht. Geändert werden sollen nur die Anstellungsbedingungen, so will das der Berner Regierungsrat. Details im Bericht von Michael Spa.
Der besondere Status von Pfarrern im Kanton Bern wurde erst kürzlich wieder deutlich. In Könitz zerstritten sich der reformierte Pfarrer André Urwiler und der zuständige Kirchgemeinderat. Der umstrittene Pfarrer konnte aber nicht einfach so entlassen werden, sondern wurde in den unfreiwilligen Urlaub geschickt. Berner Pfarrer sind nämlich auf eine fixe Amtsdauer gewählt. Christoph Neuhaus, Berner Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor, hat nun eine Gesetzesrevision vorgestellt, wo dies geändert wird. Er sieht die Reform aber nicht direkt im Zusammenhang mit dem Fall von Könitz, sondern mit einem schon länger bestehenden Bedarf nach einer zeitgemäßen Kirchengesetzgebung.
Wir haben 3 Änderungen. Bisher wurden Pfarrpersonen als Beamte auf 7 Jahre gewählt, die haben ein Dienstverhältnis. Und da ist es entsprechend so, dass man sie neu, wie das überall geschieht, mit einem Anstellungsvertrag zwischen Kirchgemeinderat und der betroffenen Pfarrperson anstellen will. Also nicht mehr auf 7 Jahre. Das Zweite, die kirchliche Oberbehörde muss im Fall einer beabsichtigten Kündigung zur Mitwirkung eingeladen werden. Das heißt also nicht, dass einfach ein Kirchgemeinderat so mir nichts, die nichts mal kündigen kann, sondern man klopft bei der Justizgemeinde und Kirchendirektion an und da helfen wir mit. Also da wird mitgesprochen von der obersten kirchlichen Aufsichtsbehörde, wenn man eine Kündigung aussprechen will. Und das Dritte, die bisher generelle Verpflichtung, dass man in der Gemeinde, in der man predigt, wohnen muss, das wird beschränkt, das heißt, pro Kirchgemeinde muss noch eine Person wohnhaft sein. Die Kirchengemeinden können diese Verpflichtung allerdings ausweiten.
Christoph Neuhaus ist davon überzeugt, dass die Reform auf keine große Opposition im Grossen Rat stoßen wird. Er sieht es als einen Kompromiss. Weitergehen und eine echte Trennung von Staat und Kirche im Kanton durchzusetzen, möchte er nicht.
Am 1804 hat die Kirche alle ihre Güter so für 2,5-3 Milliarden dem Staat gegeben, ohne ein Inventar zu machen. Und auf der anderen Seite zahlt eben der Kanton Bern die Pfarrlöhne. Es gibt etwa 2%, 2,5% Entschädigung für diese Kirchengüter und das Ganze funktioniert. Und wir haben im Staat einiges noch zu korrigieren und anzupassen und zu verbessern. Und wenn wir dann das alles erledigt haben, dann können wir dann über das diskutieren, was funktioniert.
Aber die Diskussionen laufen eigentlich schon.
Die gibt es immer wieder. Und die kommen so regelmäßig wie das Amen in der Kirche. Aber es gibt auch ganz klar ein Gutachten, das zeigt, dass die Struktur, wie sie im Kanton Bern besteht, dass sie ihre Berechtigung hat.
So soll das herrschende System, laut Christoph Neuhaus, nach wie vor billiger kommen als eine klare Trennung von Staat und Kirche.
95,6 Rabe Info.
Morgen fährt der letzte 13er und der letzte 14er Bus vom Zentrum in den Westen von Bern. Am Sonntag werden Bümpliz und Bethlehem neu mit den Tramlinien 7 und 8 erschlossen. Das wird mit einem großen Fest gefeiert. Bern West ist im Aufbruch. Für die einen bleibt es zwar immer noch ein wenig ein Dorf von gestern, für andere ist es die Vorstadt-Avantgarde von morgen. Der Stadtteil 6 widerspricht mit seinen riesigen Grünflächen und der lebendigen Kunstszene dem Klischee des grauen Betonghettos-Quartiers. Das haben wir diese Woche in unserer Serie über Bern-West gezeigt. Heute in der letzten Folge werfen wir den Blick auf ein Thema, das die Gemüter im Westen von Bern wohl am meisten bewegt: Migration und Integration. Im Stadtteil 6 wohnen über 30'000 Menschen, ein Drittel davon hat keinen Schweizer Pass. Wir haben einen Ort besucht, wo die verschiedensten Kulturen jeden Tag miteinander konfrontiert sind, eine Kindertagesstätte. Michael Spahr hat sich bei den jüngsten Bümplitzerinnen und Bümplitzern umgehört.
Ein halbes Dutzend Kleinkinder mit verschiedensten kulturellen Hintergründen spielen hier zusammen. Das Plappern der kleinen Bümplitzerinnen und Bethlehemer tönt aber immer noch bei allen in etwa gleich. Sprechen lernen tun die Kinder nicht nur zu Hause, sondern eben auch hier in der Kita Wirbelwind. Patrick Thomet betreut die Gruppe mit den jüngsten Kindern. Vorher war er in einer Gruppe mit 2- bis 4-Jährigen. Dort hat er täglich miterlebt, wie Integration auf spielerische Weise bei den Kindern beginnt.
Das sieht man sehr deutlich, dass die Kinder von einem, also eine andere Muttersprache haben, sehr schnell die deutsche Sprache erlernen. Also vor allem hier in der Kita, es ist sehr schnell und auch schön zu beobachten, wie die Kinder hier in der Kita Deutsch reden und dann wiederum zu Hause ihre Muttersprache sprechen. Ja.
Auf die Frage: Ist die Kindertagesstätte der perfekte Ort für die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund? Antwortet der Leiter der Kita Wirbelwind, Christoph Erni.
Das würde ich so nicht unterstützen, natürlich. Also es hängt natürlich dann sicher auch davon ab, ob die Eltern integriert sind, ob die Eltern integrierbar sind, integrationswillig sind. Letztlich können wir einfach die Zeit, in der sie hier sind, versuchen, möglichst viel mitzugeben, den Kindern mitzugeben, auch den Eltern mitzugeben. Was dann später passiert, das ist schwierig zu sagen. Es gibt, denke ich, einige Kinder, die einfach aufgrund des sozialen Hintergrundes, den sie haben, genauso schwierig integrierbar sind später, wie vielleicht Kinder, die eben nicht bei uns betreut worden sind. Weil eben die Eltern Schwierigkeiten haben und vielleicht auch Schwierigkeiten machen bei der Integration. Auf der anderen Seite, wenn wir Eltern haben, die wirklich kooperieren, die auch bereit sind, denen das auch ein Anliegen ist, dann denke ich, kann die Kindertagesstätte sicher intensiv unterstützen, den Integrationsprozess, und dann wird das auch nachhaltig.
Dass die Integration verschiedener Kulturen überhaupt funktioniert, bedingt, dass alle mitmachen. auch die Schweizer Bevölkerung.
Wir haben oft das Problem, dass wir im Rahmen der Integration dafür besorgt sein müssen, dass wir genügend Schweizer Kinder haben, damit die sprachliche Integration der Ausländerkinder tatsächlich eben auch möglich ist. Weil wir können ja nicht Kinder integrieren in eine Kultur, wenn sie nicht wirklich damit konfrontiert sind. Also es ist, einerseits sind wir interessiert daran, dass Schweizer Kinder da sind, die zu Hause eben auch die Muttersprache Schweizerdeutsch haben, Berndeutsch haben. Und auf der anderen Seite ist das eben auch ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Dialekt verstehen und auch Dialekt sprechen können, damit eben eine optimale Integration stattfinden kann.
Eine multikulturelle Kita zu betreiben bedeutet auch, dass zum Beispiel die Küche auf spezielle Essgewohnheiten Rücksicht nehmen muss. Kein Schweinefleisch für muslimische, kein Rindfleisch für hinduistische Kinder. Christoph Erni möchte aber deswegen nicht eine Kita an einem weniger multikulturellen Ort als Bümpliz leiten.
Im Vergleich oder im Gespräch mit anderen Kita-Leitungen fällt mir irgendwie auf, dass unser Klientel etwas einfacher ist im Handling, sage ich jetzt mal. Also Ausländer sind in der Regel, denke ich, sind oft autoritätsgläubiger. Das heißt, wenn ich als Kita-Leitung auftrete, dann ist das schon sehr, sehr mit viel Autorität verbunden. Und das macht das Ganze eigentlich für mich etwas einfacher. Sie sind etwas weniger kritisch uns gegenüber. Wir haben, glaube ich, etwas freiere Hand als zum Beispiel eine Kita irgendwie in Bern-Ost, wo dann so die obere Mittelschicht ihre Kinder betreuen lässt. Dort habe ich oft das Gefühl, da reden die Eltern wesentlich mehr in den Betrieb rein als bei uns. Also von dem her, ich empfinde die Ausländer in der Regel eher als angenehmer als die Schweizer.
Seit 1928 gibt es im Haus, wo die Kita Wirbelwind ist, eine Kindertagesstätte. Früher hieß es hier Kinderkrippe. Die Betreuerinnen haben damals noch im Haus gewohnt. Etwa doppelt so viele Kinder wie heute, vor allem von Arbeiterfamilien, wurden auf engstem Platz betreut. Heute sind es noch 45 Vollzeitplätze. Die Kita Wirbelwind gilt als sehr modern, mit einem unüblich hohen Männeranteil bei der Betreuung und insbesondere auch bei den Lehrlingen. Getönt hat es aber sowohl in der Kita des Alten als auch des modernen Bümpliz wahrscheinlich etwa gleich.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info vom Freitag, 10. Dezember. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Der Bildungsmotor fördert Zürcher Schulkinder und holt sie dort ab, wo sie stehen. In zwei Zürcher Stadtteilen ist das Projekt Bildungsmotor aktiv und unterstützt Kinder aus bildungsfernen und eingewanderten Familien. Unterstützt werden die Kinder von Studentinnen und Studenten mit persönlichen Nachhilfestunden oder im Lernraum. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen oder eingewanderten Familien haben einen schlechteren Zugang zu Bildung. Der Bildungsmotor ist in den beiden Zürcher Quartieren Altstetten und Grünau aktiv und diese seien allgemein als bildungsfern zu bezeichnen. In diesen beiden Quartieren unterstützt der Bildungsmotor Kinder von der 4. bis zur 6. Klasse beim Lernen. Unterstützung erhalten die Kinder von Studierenden bei privaten Mathematik-Nachhilfestunden oder bei der Hausaufgabenbetreuung im Lernraum. Viele der Studierenden haben selber einen Migrationshintergrund, was im Umgang mit den Kindern von Vorteil sei, sagt Julia Schneider vom Bildungsmotor.
Wir können ihnen eine Geschichte erzählen. Wir können ihnen ihre Geschichte erzählen. Und wir können dann auch diese entsprechenden Emotionen rüberbringen. Und das kommt viel glaubhafter und authentischer dann bei den Kindern auch an. Und was auch noch uns unterscheidet von den anderen Angeboten ist, wir arbeiten im Schnittfeld Schule, Familie und vermitteln dort auch. Und wir kommen also dann nicht mit unseren Geschichten nur bei den Kindern an, sondern auch bei den Eltern. Und das ist ganz, ganz wichtig, um sich zu identifizieren und um auch etwas zu überbringen, eine Nachricht glaubhaft zu überbringen.
Kindern aus bildungsfernen oder eingewanderten Familien fehlten oft die Vorbilder. Zudem hätten Freunde oder gleichaltrige Kinder oft eine negative Einstellung zur Schule. Und dies wiederum habe negative Auswirkungen auf den Schulerfolg, bei der Lehrstellensuche oder später auf dem Arbeitsmarkt. Oft fehle es auch an Unterstützung durch die Eltern, sei es wegen Zeitmangel oder sprachlichen Schwierigkeiten. Deshalb leistet der Bildungsmotor auch Elternarbeit.
Die Eltern sollen mehr zur Verantwortung gezogen werden. Es ist so, dass es in einigen Kulturen der Brauch ist, dass die Schulen die Erziehung der Kinder völlig übernehmen. Und dann kommen die Eltern, die Familien hier in die Schweiz und das ist dann gar nicht so. Also die Schulen sind ja verantwortlich für die Bildung der Kinder und die Eltern sind verantwortlich für die Erziehung. Und das ist bei vielen Eltern nicht angekommen. Also wird auch nie ankommen, wenn es keinen gibt, der ihnen das mitteilt.
Im Elterntraining erklären die Studierenden, die sich im Bildungsmotor engagieren, den Eltern das Schulsystem. Das Hauptaugenmerk liegt aber darauf, Eltern zu helfen, ihre Kinder beim Lernen zu unterstützen, ohne auf das Wissen und die Schulkenntnisse angewiesen zu sein.
Ein Vater oder eine Mutter muss jetzt nicht Dreisatzrechnung beherrschen, sondern es geht einfach darum zu erkennen, wenn das Kind emotional belastet ist, weil es eine Aufgabe nicht lösen kann, das zu erkennen und richtig zu reagieren, indem es das Kind ermutigt oder sagt, so jetzt mach mal kurz eine Pause, mach etwas anderes und dann setz dich wieder ran oder nimm dir doch ein Blatt oder ruf doch einen Freund an. Das sind mehr so diese feinen Strategien, dass sie diese wissen und dann auch anwenden.
Der Bildungsmotor wird von den Studierenden in Freiwilligenarbeit in zwei Zürcher Quartieren betrieben, quasi als Pilotprojekt. Allerdings wäre der Bildungsmotor durchaus daran interessiert, seine Idee weiterzugeben, damit auch in anderen Städten in der Schweiz oder Deutschland Kinder aus bildungsfernen und eingewanderten Familien in ihren schulischen Laufbahnen unterstützt werden können.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, 10. Dezember. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie am Montag wieder hier um 11 Uhr auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits ein wunderbares Wochenende.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.